Aktiv Radio Interview.
Und immer, wenn es Bing macht, dann heisst es Aktiv Radio Interviewzeit. Und alle, die regelmässig zuhören, wissen, es sind immer die interessantesten Menschen, die man in der Schweiz überhaupt in ein Gespräch einladen kann bei Aktiv Radio. Und selbstverständlich ist das auch heute so. Ich begrüße ganz recht herzlich jemanden, der in der Rechtswissenschaft tätig ist. Er ist an der Universität Bern. Er hat eine Professur. Er ist bekannt als Funk und Fernsehen. Er gibt Auskunft so, dass wir Bürger das überhaupt verstehen, was in dieser komplizierten Juristerei passiert. Wir haben heute sicher Haufen Themen, wir haben ganz einen ganzen Kranz parat. Und ich werde eigentlich nicht mehr lange einführen. Herzlich willkommen, Peter V. Kuhns, Professor Doktor der Universität Bern.
Grüezi aus Hause, grüezi miteinander.
Peter V. Kuhns, wir haben letztes Mal schon darüber geredet, das V muss sein, oder?
Ja.
Damit man sich differenzieren von den tausend anderen Peter Kuhns, die es gibt. Und zweitens, sie sind ja auch so etwas wie ein Markenzeichen fast. Haben Sie sich schon mal überlegt, ob Sie ein Trademark eintragen auf das?
Nein, ganz so weit geht mein Selbstverständnis nicht. Das brauche ich nicht. Aber das V, das trage ich jetzt seit 40 Jahren mit mir rum, sogar mehr. Da habe ich Kanti-Zeit am Kanti-Auto bereits gestartet. Ist unter anderem auch eine Erinnerung an meinen Vater, der Victor geheissen hat. Und vor dem Hintergrund, nein, als Markenzeichen werde ich es nicht eintragen, weil ich ja nicht damit Geld verdienen will. Aber die Leute kennen mich unter dem und mir ist es voll.
Steht der V für Victor?
Das ist Victor.
Also Sie haben genau den Papa-Namen noch zwischen den Reihen bekommen?
Genau, ganz genau. Ich bin Peter Victor Kuhns, heisse ich, und ich habe das abgekürzt vor 40 Jahren bereits am Kanti-Auto.
Genau, es ist jetzt fast ein Primär, dass das Victor ist, oder ist das schon allgemein bekannt?
Das weiss ich ehrlich gesagt nicht. Ich weiss das gar nicht. Ich weiss noch, ich bin auch schon darauf angesprochen worden, was es ist. Und da sage ich eben, in dem Sinn zeige auch ein bisschen für mich ein Motto, Victor als Sieger und Peter als Fels, als Stein. Und insofern sind das vielleicht auch gewisse Motto von mir, dass das mein Selbstverständnis
ist. Also zeigt. Einer, der mit Stein um sich wirft, wird Sieger werden.
In der heutigen Phase vielleicht nicht mehr ganz so sehr, aber ich bin auch nicht mehr der Jüngste und insofern früher hat das ein bisschen dazugehört, dass man sich auch wehren kann.
Peter V. Kuhns, wir verraten schnell Ihren Jahrgang 1965.
Ja.
Und die Juristerei, die Sie studiert haben, ist schon ein Zeitchen her. Mhm. Sie sind treu geblieben diesen Universitäten. Sie haben eigentlich das miterlebt, wie sich die Universitäten verändert haben. Mhm. Und Sie haben auch miterlebt, wie das Recht sich verändert hat. Wenn Sie jetzt zurückschauen, so der erste Tag, wo Sie an die Uni gekommen sind, als junger Student, und so ein bisschen mitbekommen, was ist ein Obligationenrecht, was ist ein Zivilgesetzbuch. Und da hat es vielleicht noch ein paar andere Sachen gegeben, aber es war wahrscheinlich relativ beschränkt gewesen. Also das Regal mit den Gesetzen und Verordnungen, das war vielleicht noch ein bisschen überschaulich gewesen. Und heute braucht man vermutlich mehrere Räume, um das Ganze abzubilden. Also eigentlich sollte ein junger Student schon fast verschrecken, wenn er das sieht, dann kann wieder umkehren und sagen, das mache ich sicher nicht. Das ist zu viel Papier. Wie hat sich das
ist ja so, ja,
verändert, von dem ersten Tag, als Sie an die Uni gekommen sind, bis heute als Professor? Was ist passiert mit der Rechtssubstanz in der Schweiz?
Also die Gesetzesflut hat enorm zugenommen, die letzten paar Jahrzehnte. Es ist fast nicht mehr überschaubar. Es gibt mehr Gesetze, es gibt mehr Verordnungen, mehr Richtlinien. Es ist auch komplizierter geworden, also inhaltlich. Das heisst, die Studierenden, die warten mit mehr Problem konfrontiert, dass ich 1984 konfrontiert worden bin. Immerhin muss man sagen, im Studium selber ist es nicht ganz so dramatisch, weil wir müssen ja nicht alle Gesetze mit den Studierenden durchgehen, sondern ihnen mein Arbeitsinstrumentarium geben, damit sie nachher in der Zukunft die verschiedenen Gesetze handhaben können. Also darum rein fürs Studium ist es jetzt nicht schlimm, dass es viel mehr Gesetze gibt. Es ist schlimm, dass es viel mehr Gesetze gibt für die Bürger, für Unternehmen, die davon betroffen sind. Für Jus-Studierende hat es eine positive Auswirkung, die haben immer einen sicheren Job. Also man muss ganz ehrlich sagen, wenn ihr heute Jus studiert, die könnt davon ausgehen, die nächsten 50, 80 Jahre gibt es so viele Gesetze und so viele Behörden, die warten, dass Juristinnen und Juristen ganz bestimmt eine Anstellung finden. Was auch nicht ganz unwichtig ist, insofern ist an sich die Rechtswissenschaft, die Jurisprudenz sicher eines der Studien, die es immer braucht. Wenn es gut geht, wenn die Wirtschaft boomt, wenn es schlecht geht, wenn es viel Konkurs gibt. Das Einzige, was man immer braucht, bei den Behörden, in den Anwaltskanzleien, sind eben Juristen.
Die Juristenmenge, die steigt, mit der Gesetzesmenge, die steigt, macht eigentlich zwei Sachen. Das eine, die Kosten der Bürger gehen hoch, wenn sie irgendetwas machen wollen, oder? Weil sie sich fast nicht mehr bewegen können, ohne dass sie juristischen Beistand holen können. Sei das im Zivilbereich, wenn sie eine Firma gründen wollen oder irgendetwas, oder sei es Urheberrecht oder Patent oder irgendetwas. Das ist alles viel komplizierter geworden. Also ich kann nicht einfach anfangen und sagen, ich mache mal meine Firma. Oder auch im Strafrecht gibt es plötzlich Regelungen, die vorher nicht strafbar waren. Also hat früher jemand dürfen irgendetwas in Boden abschütten und das hat niemand interessiert. Und wenn er das heute macht, dann wird er verhaftet und geht ins Gefängnis dafür. Also es ist sehr, sehr viel passiert. Ich habe nur das Extrem genommen, aber an und für sich kann ich sagen, ich bin in meinem demokratischen Leben bin ich heute wahnsinnig eingeschränkt. Weil, wenn ich einen Schritt vorwärts machen will, sagt mir irgendjemand, hey, das darfst du nicht. Du musst dann aufpassen. Mhm. Ich sage, das entspricht aber nicht meinem Demokratieverständnis, es entspricht auch nicht meinem Rechtsverständnis. Also ich kann nicht mehr einfach auf die Strasse gehen und etwas machen und sagen, eigentlich ist das vernünftig, oder? Es kann sein, dass es zwar vernünftig ist, aber es ist nicht mehr recht.
Ja, aber das ist eben also wirklich die Demokratie. Weil es ist jetzt nicht so, dass irgendein Diktator in der Schweiz sitzt, der sagt, ich will das Gesetz. Sondern jedes Gesetz geht durchs Parlament durch, jedes Gesetz kann man Referenden ergreifen, jedes Gesetz läuft auf Vernehmlassungen, selbst Verordnungen, die früher keine Vernehmlassungen waren, werden bei den Verbänden, bei den Parteien abgesegnet. Das heisst, ich kann zwar nachvollziehen, wenn Sie sagen, es ist zu viel, weil als Staatsbürger kommt, muss ich auch sagen, es ist mir zu viel, weil man das liberale Grundverständnis ein bisschen unterwandert fühlt. Aber es ist eben sehr demokratisch, offensichtlich mehr wir Schweizer da. Also wir sind einverstanden mit dem. Und wenn Sie beispielsweise die Vielzahl von Volksinitiativen anschauen, das ist ja verheerend. Ich meine, vor 20, 30 Jahren schon mal eine Volksinitiative gekommen. Aber wegen allem und jedem, weil es nur 100'000 Leute braucht, die eine Volksinitiative unterschreiben, passiert irgendetwas. Also ich denke jetzt nicht, dass man kann unterscheiden den armen Staatsbürger und den bösen Staat, der es macht, sondern dass der Staat immer grösser wird. Das ist etwas, wo durchaus vom Bürger getragen wird. Und wenn Sie beispielsweise daran denken, im Zusammenhang mit Ihren neuzeitlichen Entwicklungen, im Bereich mit Gender und was auch immer, das wird getrieben von Volksinitiativen, von Medien. Wenn Sie vor ein paar Jahren schauen, Covid, ich meine, dort ist der Ruf der Bürger gekommen. Das ist jetzt nicht nur einmal oben runter gesehen, sondern man hat sich daran gewöhnt, man hat sich abgefunden. Er hat vielleicht die Faust schon gemacht, aber ich glaube, es ist nicht eine klare Trennung, der arme Bürger will das nicht. Weil wenn der arme Bürger das nicht wette, würde er andere Politiker wählen.
Ich da habe ich jetzt eigentlich einen Einwand dagegen. Und zwar, ich sage Ihnen jetzt, 2/3 der Leute sind heute bereits im arbeitsfähigen Alter direkt oder indirekt mit dem Staat verbandelt. Das heisst, also entweder arbeite ich direkt bei der Gemeinde, beim Kanton oder beim Bund oder bei der Justiz vielleicht irgendjemand. Oder ich bin zum Beispiel eine Baufirma und baue Strassen und komme meine Aufträge zu 99,99% vom Staat über. Oder? Also eigentlich bin ich zwar privatwirtschaftlich unterwegs, aber wenn ich natürlich zu fest weffle gegen den Staat oder gegen den Kanton zum Beispiel, der jetzt der Auftraggeber ist von diesen Kantonsstrassen, dann kann ich mich nachher filmen oder? Und dann komme ich keinen Auftrag mehr über.
Das ist ja so.
Ich kann Ihnen weitere Abhängigkeiten schnell sagen. Ganz spannend, oder? Ich bin auch ein absoluter Gegner von diesen gestörten Energiepreisen. Oder? Ich habe auch versucht, gegen Gasverteiler rechtlich vorzugehen. Ich habe Schiffbruch erlitten. Und habe nachher ganz vielen Kollegen gesagt, du hörst mal, komm, jetzt machen wir transparent. Gehen am Samstag am Morgen früh dort vor einem Gasbetrieb stehen, denn wenn Mehrheit ist und es alle sehen und schreiben, wir sind nicht mehr einverstanden mit den Gaspreisen, die staatlich sanktioniert sind, weil die Firma ist voll staatlich und der ganze Gasteil in der Schweiz ist alles staatlich. Dann sagen alle, oh komm, das machen wir. Also es war Freitag zu oben, komm, morgen gehen wir demonstrieren. Oder? Dann sagt der eine, du weißt was, nein, ich kann nicht, ich habe gerade im Moment ein Baugesuch hängig, das ich bauen will und wenn ich das mache, dann kann ich vielleicht mein Baugesuch gar nicht mehr eingeben oder es wird gar nicht mehr richtig beurteilt. Also da ist ja Angst beim Bürger, tatsächlich, wenn ich jetzt wirklich aufbegehre gegen irgendetwas, dann wird ich nachher gestraft in einem ganz anderen Bereich. Und das ist mir mega eingefahren. Das ist nur ein ganz kleines Beispiel. Mhm. Aber das ist tatsächlich so, dass heute der Bürger sich überlegt, wenn ich, ich sage jetzt, ein bisschen behördlichen Ungehorsam von Anfang mache und etwas fordere vielleicht, dass das für mich persönlich gravierende Konsequenzen könnte haben in einem anderen Ort.
Ich muss jetzt ehrlich sagen, ich habe noch nie mein Maul verbieten, weil ich Angst habe vom Staat. Aber ich kann nachvollziehen, wenn es Leute gibt, die sagen, ich habe Angst, das Gesuch wird nicht genehmigt und so weiter. Ich danke aber Ihnen, es ist wirklich auch eine gesellschaftliche Entwicklung momentan, anfangs vom 21. Jahrhundert. Bürger wollen den Staat. Bürger rufen auch immer nach dem Staat. Wenn es irgendein Problem gibt, statt eigenverantwortlich versuchen, das Problem zu lösen, dann sagt man, der Staat soll es machen. Der Staat wird immer grösser, auch in Bereichen, wo man muss sagen, hat er eigentlich nichts zu tun. Aber es ist jetzt nicht so, dass irgendjemand Protest gibt. Wir könnten protestieren, aber das ist nicht eine verbreitete Volksbewegung. Ich danke, als ich gross geworden bin, in den 80er Jahren vom letzten Jahrhundert, dort ist Liberalismus gelabter, wirklich gesagt, gewesen, als heute. Wenn ich jetzt bei den Studierenden beispielsweise schaue, wo ich studiert habe, als ich 1991 abgeschlossen habe, ist jetzt lang her. Kein Mensch hat zum Staat wollen. Dort war klar, alle sind die Privatwirtschaft, sind zu Anwaltskanzleien. Wir waren gar nicht auf die Idee gekommen. Wenn ich heute schaue, meine Studierenden, ja, die suchen prima Stellen beim Staat, weil sie sagen, Work-Life-Balance, dort kann ich mit 80% arbeiten. In einer grossen Zürcher Wirtschaftskanzlei könnte ich nicht mit 80% Pensum gehen. Hingegen beim Bund oder beim Kanton Solothurn oder wo auch immer, sind ihr als junges Mami mit 80% wahrscheinlich eher im oberen Bereich und wir dort noch begrüssen. Die Leute wollen das offensichtlich. Ich sehe das bei meinen eigenen Studierenden. Die haben offensichtlich eine neue Perspektive. Und das mag mir widersprechen zum Teil, aber das ist offensichtlich die heutige Realität. Die nächsten Generationen ticken ein bisschen anders. Und Herr Sauser, wir beide sind jetzt halt eher die ältere Generation, wo man sagen, okay, das ist nicht mehr ganz unsere Sache und darum ist es auch richtig, wenn wir uns dann irgendeinmal zurückziehen. Ich freue mich jedenfalls darauf, reg mich auch gar nicht mehr darüber auf und sage, möchtet es besser? Ich bin sicher, es wird wieder mal kehren mit dem Pandu. Weil ich habe tatsächlich die letzten 20, 30 Jahre in verschiedenen Bereichen festgestellt, dass das liberale Verständnis eindeutig abnimmt. Aber nicht, weil irgendein Diktator sagt, die sollen nicht frei sein, weil die Leute nicht wollen.
Also eine gewisse Bequemlichkeit eigentlich, oder?
Absolute Bequemlichkeit, weil klingt jetzt noch ein politisches Motto, das früher mal war, Freiheit und Eigenverantwortung, aber das bekommen wir nicht gratis. Das heisst, jeder, der sagt, ich will jetzt etwas machen, muss auf die Hinterbeine, muss vielleicht mehr arbeiten und wird trotzdem Misserfolg haben. Wenn ihr ein bequemes Leben haben wollt, in der Schweiz könnt ihr das, dann könnt ihr reduziert arbeiten. Oder? Ich meine, das ist jetzt ein Maurer kann nicht mit 80% überleben, aber wir haben immer mehr Akademiker. Mit 80%, wenn ihr eine junge Juristin oder ein junger Jurist sind, die können problemlos mit dem 80% Pensum
machen. Genau, und von denen 6%, die sind noch 50% im Homeoffice machen. Also, wir müssen das Thema leider verlassen. Es ist ein philosophisches Thema. Wie kommt eine Gesellschaft überhaupt so weit, dass sie so träge wird und sagen, möglichst viel verdienen, aber möglichst abgesichert sein. Ja. So ein Versicherungsdenken. Mhm. Oder auch wenn man im Durchschnitt vielleicht 80, 90 Jahre zu leben hat, man sollte ja vielleicht die Jahre, die man lebt, irgendwie erfüllen mit einer gewissen, mit einer gewissen Freude. Oder? Mhm. Und wenn ich vermutlich, ich bin jetzt nie beim Staat gesehen, keine Ahnung, aber ich nehme jetzt mal an, die Lebensfreude ist nicht so wahnsinnig gross, wenn ich am Morgen früh in eine Staatsstelle arbeite. Also, aber Sie sind ja selber auch Staatsangestellte eigentlich gewohnt, oder?
Ja, wissen Sie, Professoren funktionieren tatsächlich anders. Ich bekomme zwar mein Geld vom Kanton Bern, aber der Kanton Bern weiss, ich kritisiere auch den Kanton Bern. Also das ist ein bisschen, wie im Mittelalter hatten wir auch die Hofnarren gehabt. Die Narrenfreiheit ist offen gesagt ein ganz zentraler Punkt, dass ich überhaupt Professor geworden bin. Ich habe sehr viel Freiheit. Das heisst, ich kann mir eigentlich erlauben, zu sagen, was ich will. Ich habe schon negative Rückmeldungen selbst vom Rektor bekommen. Aber wenn mich das beeinflusst, dann bin ich selber geschuld. Dann muss ich nicht sagen, ich bin bedroht worden. Sondern da habe ich offensichtlich zu wenig Rückgrat, meine Meinung zu sagen.
Aber es hat noch nie einen Abzug gegeben am Monatslohn? Also es ist noch nie
Nein, das ist bis jetzt nicht gewesen. Das ist tatsächlich nicht der Fall gewesen. Das war wahrscheinlich auch nicht das Cleverste, wenn man das machen
will. Also wenn wir ganz schnell den Gump machen, also nach China, oder? Das Social Screening. Wenn ich über den Fußgängerstreifen überlaufe, dann kann ich 0 Punkte. Wenn ich auf dem Fußgängerstreifen ungerechtfertigt bleibe, stehen, dann habe ich minus 10 Punkte. Und wenn ich neben dem Fußgängerstreifen überlaufe, habe ich minus 50 Punkte. Oder? Und ich kann in tausenden von Orten kann ich Minuspunkte sammeln, aber in fast keinen Punkten kann ich positive Punkte sammeln. Das wäre jetzt so. Also wenn jetzt der Kanton Bern ihren Lohn einfach monatlich würde anpassen, ist jetzt der Peter Falkhuhn anständig mit uns oder nicht. Und wir nach China schauen, dann ist es dort so weit, dass ich im Prinzip überwacht werde. Und das tut eigentlich über mein persönliches Sozialengagement entscheiden, in welcher Position bin ich dort in dieser Gesellschaft drin. Wie weit sind wir eigentlich noch weg davon?
Weit, weit. Also eben, es ist schon ein Unterschied. Also ich will jetzt bei GOSCH nicht die Uni Bern oder den Kanton Bern mit China vergleichen oder generell die Schweiz. Also wenn ich vorher gesagt habe, wir sind im Ganzen so liberal, wir sind bequem geworden, wir haben inneres Versicherungsdanken verinnerlicht, dann heisst das nicht, dass wir kommunistisch orientiert sind, wo man wirklich nichts mit sagen hat. Wir sind bequem geworden. Weil wir sehen, es geht relativ gut uns allen, müssen wir nicht wahnsinnig viel machen dafür und mit dem sind wir happy. Aber wir sind kein Polizeistaat, sind wir nie gesehen. Also, obwohl ich selber, das wissen Sie, kritisch war in der Covid-Phase, auch gegen diese Covid-Massnahmen, bin ich bei GOSCH nicht begeistert gewesen. Ich war häufig draussen und auch mein Team an der Uni praktisch das Einzige ist aufgeboten worden im Büro. Also Homeoffice hat mir nie zugesagt. Aber wir sind nie polizeistark gewesen, auch in der Covid-Phase nicht. Wir sind ein bisschen noch weniger freie Worte, aber ich würde jetzt da nicht vergleichen mit einem Staat wie Russland oder China oder Nordkorea. Dort sind wir wirklich weit, weit weg. Und ich bin auch überzeugt, wenn ich vorher gesagt habe, der Schweizer Bürger ist bequem und ist relativ staatsnah. Was wir da schon nicht wollen, ist ein Polizeistaat. Und das Social Screening, das Sie erwähnt haben, das ist natürlich ein klassisches Element von einem Polizeistaat. Und dort davon sind wahrscheinlich 98% plus von allen Staaten noch weit entfernt.
Also die SBB hat ja mal probiert, die Bewegungen zu analysieren von jeder Person in den Bahnhöfen. Sie haben nachher zwar zurückkrebsen und gesagt, es geht nicht mehr um eine individualisierte Beobachtung von der Person, sondern es für uns ist sehr wichtig, wie verhalten sich Personenströme, zum Beispiel am Morgen um 7 Uhr oder so. Aber ehrlich, die Technologie, die eingesetzt worden ist, wäre natürlich möglich gewesen, um extrem individualisiert darauf einzugehen, mit der SBB-App zusammen. Wer ist das? Was macht er? Wie viel hat er heute ausgegeben? Und so weiter. Oder? Also die Gefahr lauert schon, oder?
Die Gefahr lauert und dort ist auch Kritik. Also was die SBB dort hat wollen, habe ich nachvollziehen, weil es Bedürfnis ist, über die Pendlerströme beispielsweise Informationen zu holen. Aber während den Anfängen. Wir Schweizer sind zumindest kritisch, weil wir sagen, was passiert damit? Oder? Wenn die Regelungen sind, wie es meistens ist, dass die nicht dürfen länger als 24 Stunden haben, dass es anonymisiert muss sein, dann haben wir kein Problem. Aber während den Anfängen, weil man nicht sicher sein kann. Und darum wollen wir das halt...
Wie kann ich mich jetzt wehren, wenn zum Beispiel jetzt die SBB so etwas machen würde? Wie kann ich mich wehren? Ja, woher muss ich gehen?
Also wenn die SBB machen würde, die macht ja das basierend auf bestehenden Gesetzen und Verordnungen. Das heisst, wenn sie das dürfte bei den bestehenden Gesetzen und Verordnungen, dann muss man nicht jammern, dann haben wir das demokratisch eben zugelassen. Nochmal, niemand lässt Gesetz ohne demokratischen Hintergrund. Wenn es jetzt aber darum geht, wie es dort ja offensichtlich das Thema war, dass man auch Veränderung braucht, dann können sie sich kaum juristisch wäre, und das finde ich an sich nicht schlecht, sondern vor allem politisch. Das heisst, es muss eine politische Opposition geben. Und das war auch dort der Fall gewesen. Eigentlich ist es immer das gleiche Spiel, in Anführungszeichen. Es ist ein Unwohlbefinden beim Bürger oder bei gewissen Bürgern, die aktiv warten. Die gehen zu den Medien, da gibt es eine Geschichte in den Medien. Und nachher, wenn sie in den Medien ist, ist klar, kommt es auch in die Politik. Und insofern ist das eigentlich immer das Gleiche. Das Bürgerunwohlsein, Medienberichterstattung, politische Waage. Das kann sein, dass ein Nationalrat oder eine Ständerätin aktiv wird, dann geht es zum Bundesrat. Dort dort könnte Sachen verhindern. Und, aber natürlich, je bequemer wir warten, da wo Sie vorher erwähnt haben, mit euren Kollegen, gehen wir protestieren. Das können ja auch noch. Ich bin mit 18 auch eigentlich an einer Nachrüstungsdemonstration zu Bern gegangen, wo ich mit meinem Kanti-Auto beim Rektor absagen musste. Das hat es früher noch eher gegeben. Heute gibt es so im politischen Bereich relativ wenig Demonstrationen. Es gibt Demonstrationen natürlich, wenn es um Israel geht, wenn es um Palästina geht, wenn es einen Frauenstreik gibt, der aber auch nicht ganz die gleiche Schlagkraft hat, wie man es letztes Mal gesehen hat, wie vor ein paar Jahren. Das heisst, im Prinzip, wenn etwas in Moden ist, ich sage es bewusst so, wenn es in Moden ist, dahinter politische Sachen, die kommen. Aber eigentlich laufen sehr viele Sachen zur Einschränkung der persönlichen Freiheit, wo da eben keine Leute haben, die auf die Strasse gehen wagen.
Das Rechtssystem ist dann fassbar, eben, wenn ich als Bürger ein gewisses Verständnis habe für ein Gesetz oder für eine Verordnung oder was auch daraus resultiert, dass ich sage, okay, ich kann das nachvollziehen, jawohl, ich will mich auch entsprechend benehmen. Jetzt gehen wir langsam über in eine nebulöse Geschichte. Also, es geht um künstliche Intelligenz. Das kann ich ja nicht mehr fassen. Oder? Wenn ich falsch parkiere, dann weiss ich das. Oder? Also, jetzt bin ich dort auf einem gelben Kreuz, habe ich mein Auto draufgestellt, ich wollte nur schnell einkaufen. Oder? Und dann komme ich zurück und habe einen riesen Bus. Dann Asche auf mein Haupt. Ich habe ja eigentlich gewusst, dass ich etwas mache, was nicht gut ist. Oder? Jetzt, wenn wir in KI gehen, KI ist rein Bit und Bytes, die transportiert werden, wo irgendwie ein Algorithmus hinter dran ist, der irgendetwas macht. Und ich habe mit dem Professor Binswanger ein tolles Beispiel haben wir zusammen durchgenommen, aber mehr auf ökonomischer Seite. Und jetzt würde ich das gerne auf rechtlicher Seite mal schnell anschauen. Mhm. Wir tun jetzt als Beispiel Comparis nehmen. Nicht, dass Comparis das macht, sondern wir nehmen es nur als Beispiel. Comparis sagt, wer ist die beste Krankenkasse für mich? Also ich gehe eingeben, ich habe so viel Einkommen und mir geht es gut, ich bin eigentlich gesund und so weiter. Und dann kommt und sagt, okay, dann kannst du zu der und der Krankenkasse gehen. Jetzt habe ich mal das erste Problem, stimmt das tatsächlich, oder? Sind alle Krankenkassen beteiligt an diesem Vergleich oder hat Comparis ein paar Krankenkassen weggelassen, weil sie keine Provisionen bekommen zum Beispiel? Also das ist mal meine erste Frage. Und die nächste Frage ist, welchen Algorithmus hinterher hat der Entscheidungsprozess eigentlich gewählt zu dem 1, 2, 3, 4, 5, oder? Also wer ist der Beste und so weiter. Und jetzt geht es noch weiter, wenn die Trägheit, die wir vorher angesprochen haben, von einem Studenten weitergeht und von allen anderen auch, dann wird man so weit gehen, dass man Comparis sagt, weißt du was, eigentlich ist mir das zu mühsam, jedes Jahr wieder zu fragen, wer ist die beste Krankenkasse für mich. Ich übergebe dir das, ich tue meine Kreditkarte bei dir hinterlegen, du kannst gerade von mir abschließen. Mhm. Also wird der Vertrag auch noch gerade abgeschlossen. Die Gefahr ist ja wirklich riesengroß, oder? Dass sie nachher irgendwie manipuliert werden von irgendwelchen künstlichen Intelligenz-Algorithmen, wo irgendein Mensch geschrieben hat, wo vielleicht irgendeinen Gedanken hat, eine Richtung hat, eine politische Richtung, eine finanzielle Richtung. Mhm. Also er will mich eigentlich veräppeln. Und das passiert auch. Aber es ist zu wenig brutal, um das gerade offensichtlich zu zeigen, was passiert da in der Juristerei im Moment.
Ja, das ist... Ich wollte jetzt nicht so tun, wie wenn ich ein Experte war für KI, für künstliche Intelligenz, bei Gott nicht. Und das ist vielleicht genau das Problem. Man weiß gar nicht genau, was es ist. Oder man hat vielleicht mal den Begriff Algorithmus gehört, kann aber auch dort darunter sich nicht wahnsinnig viel darunter vorstellen. Das Beispiel, das Sie vorgebracht haben mit Comparis, das ist insofern, wie soll ich sagen, da gibt es seit 20 Jahren, dort hat es künstliche Intelligenz als Thema noch nicht gegeben. Also insofern, wenn es um Vergleich geht, dort könnt ihr es objektivieren. Eure Frage, stimmt das nicht? Kein Mensch sollte einfach sich sauber ausliefern in einem Vergleichsdienst. Das heisst, wenn sie glauben und am Schluss stellt sich heraus, es ist falsch, dann sind sie sauber geschuld. Eigenverantwortlich müssten sie auch schauen, gibt es Alternativen dazu, stimmt es in den Nachfragen. Das heisst, solange man selbstständig, eigenverantwortlich, kattartig warten, soll man. Und wenn man das nicht macht, ist man sauber gestellt, dann soll man nicht blöd kommen, jummern, hingen nachher. Jetzt bei künstlicher Intelligenz, so wie ich das verstehe, ist das aber natürlich ein bisschen anders, weil dort im Prinzip die Autonomie vom Entscheid abgenommen wird. Und das ist genau ein bisschen das Problem. Meine direkteste Betroffenheit, die ich habe, ist als mittelbarer User, nämlich an der Uni. Seit Jetzt kurzem ist offensichtlich so, dass künstliche Intelligenz auch immer stärker eingesetzt wird von Studierenden in Prüfungen mit schriftlichen Arbeiten. Das heisst, wenn ich Seminararbeiten bekomme, ist vielleicht am ehesten auffällig, dass etwas nicht stimmen kann, wenn es keine Tippfallen drin hat. Weil leider die Ausstudierenden haben heute so ein saumässig schlechtes Deutsch. Wenn es keine Fallen drin hat, dann muss das künstliche Intelligenz sein. Das heisst, man kann es falsch unterscheiden, dann weiss man nicht nur, nicht, können die Deutsch oder nicht, sondern haben sie die Sache verstanden oder nicht. Dort haben wir ein Problem und ich kann Ihnen nur sagen, wir als Uni schauen das sehr genau an. Können wir es lösen? Nein, wir sind völlig hilflos momentan. Und jetzt zu eurer Grundfrage, was können die Juristen machen? Ich bin offen gesagt sehr skeptisch, ob man momentan etwas machen kann, weil es schlicht und ergreifend zu wenig fassbar ist, was genau künstliche Intelligenz ist. Das heisst, was ich jetzt falsch fand, ist, wenn man einfach vorprescht. Und es ist ein natürlicher Reflex, dass man sagt, das ist gefährlich, man muss intervenieren. Wenn man ganz weit geht, will man es verbieten, das geht eh nicht. Wenn man es nicht verbieten kann, will man es beaufsichtigen. Das heisst, man macht irgendeine staatliche Aufsichtsbehörde. Da gibt es dort viele Leute, die daran arbeiten. Man weiss zwar nicht genau, was sie daran arbeiten. Das Problem ist, die künstliche Intelligenz ist so ein Themenbereich, da wird in 2 Jahren schon völlig anders aussehen als heute. In 5 Jahren nochmal anders. Und das weiss kein Mensch, selbst ein KI-Experte, ein sogenannter, hat keine Ahnung, wo es durchgeht. Insofern muss man wahrscheinlich ein bisschen zuwarten oder Gesetzgebungen relativ flexibel ausgestalten. Das macht man auch.
Die EU hat jetzt als weltweit erste ein Gesetz formuliert. Da geht es um, es muss sicher sein, es muss transparent sein, es muss nachvollziehbar sein, es darf nicht diskriminierend sein oder es muss noch umweltfreundlich sein. Ja. Okay, also ich weiss nicht, ob jeder
muss sicher auch gendergerecht noch sein und was auch immer.
Genau. Und jetzt wird man das innerhalb der nächsten 24 Monate wird man das in Gültigkeit versetzen, also dass wirklich die EU-Länder sich daran halten.
Aber darf ich schnell etwas einwerfen? Wissen Sie, die EU ist nicht gescheiter als wir. Die EU ist einfach vielleicht schneller als wir und die haben noch weniger Hemmungen, Strukturen aufzubauen. Wir machen das jetzt mal und ich garantiere Ihnen, wir werden dort irgendein Superamt für KI schaffen mit 3'000 EU-Beamten, die sie nie mehr wegbringen. Und das ist genau das, was ich vorher gesagt habe. Sobald man irgendjemand das Risiko erahnt, ohne dass wirklich in dem Sinn offensichtlich ist. Also ich könnte jetzt nicht sagen, KI ist bei meinen Studierenden schon ein riesiges Problem. Ich vermute, es kommt etwas. Aber wenn man jetzt einfach auf Vorrat geht, legiferieren, auf Vorrat Gesetze geht, arbeiten, dann baut man Strukturen, die zu wenig flexibel sind, weil Problem war, die 2, 5, 7, 12 Jahre völlig anders zu sein. Und die haben staatliche Strukturen geschaffen, die noch mehr erdrücken, weil wir vorher mal gestartet haben bei der Freiheit des Bürgers.
Genau. Da bin also, ich skeptisch. Oder wird der Staat noch grösser nachher letztendlich. Und vor allem, was ja ganz schwierig ist, oder, festzulegen, wo passiert eigentlich irgendetwas. Es könnte ja sein, dass ein Algorithmus aufteilt ist. Die ersten 30% passieren in Amerika. Der kommuniziert wieder mit einem Algorithmus in Deutschland. Der gibt ihm auch noch mal eine Antwort zurück. Oder? Dann geht es zu einem Server nach Italien.
Darum sehen Sie ja, wir wissen es nicht. Wir können röteln und wir machen Gesetze im Bereich, wo wir das Gefühl haben, es kommt oder es ist schon gekommen. Sie sehen das bei dem Thema, wo wir sicher noch warten, Ansprachen betreffend CSUBS. Ja, wir haben dort ein ganzes System geschaffen, über viele Jahre hinweg, um zu verhindern, dass eine Grossbank auch die Probleme gibt, das, was man «too big to fail» nennt. Ja, das hat man jetzt nicht angewandt, weil das Problem, das man jetzt hatte, über das hat man 15 Jahre nicht geredet. Jetzt wird man wieder neue Gesetze schaffen. Ich garantiere Ihnen, in 15 Jahren oder noch weniger, wenn es das nächste Mal haschert, dann bei der UBS, sagt man, oh, das ist jetzt wieder etwas völlig Neues. Wir wissen es gar nicht. Und dort sage ich auch einfach, das klingt jetzt wirklich komisch, eine gewisse Gelassenheit braucht es, und es ist eine Illusion, auch beim Staatsbürger, wenn er das Gefühl hat, alles und jedes kann er versichern und alles und jedes kann man durch Gesetz abdecken. Mir kann es nicht.
Also, jetzt haben Sie mir eine Steilvorlage gegeben. Sie haben CS und UBS erwähnt. Machen wir doch das gerade. Gehen wir ein bisschen von dem nebulösen KI weg und gehen wir zu etwas Greifbarem, was effektiv passiert ist.
Das ist leider auch nicht alles greifbar, das ist auch nebulös.
Für das haben wir CO2, Herr Kuhns, oder? Damit das endlich greifbar wird. Wir haben ein UBS, das mittlerweile etwa 100 Milliarden wert ist. Also das ist ein Rechtsding, oder? Mhm. Wobei heute ist ja eh nicht mehr, 1 Million ist ja eh nicht mehr, es ist ja alles nur noch in Milliarden. Also, aber es ist einfach 100 Mal 1 Milliarde ist der Wert von der UBS ungefähr. die Integration von der Credit Suisse in die UBS hinein. Vielleicht können wir das nochmal schnell rekapitulieren. Was ist eigentlich ganz genau passiert? Auch aus rechtlicher Sicht. Wer ist Eigentümer jetzt von dieser CS? Mhm. Ist die CS immer noch CS? Hat man nur Teile übernommen davon? Haftet die UBS jetzt heute für die CS? Also, was ist eigentlich ganz genau passiert?
Also juristisch, ich will jetzt kein Seminar durchführen, aber es ist tatsächlich ein bisschen spezielle Fusion gewesen. Mit anderen Worten, die Aktionäre von der CS haben ihre Aktien abgegeben und ein bisschen vereinfacht, die Hauptgesellschaft, hat eigentlich den CS-Konzern gekauft.
Sie haben jetzt vorhin von einer Fusion geredet. Wie unterscheidet sich denn eine Fusion von einem Kauf?
Wenn Sie bei einer Fusion, bei der Fusion geht die Gesellschaft, die man übernimmt, unter. Und das wird auch hier passieren. Das heisst, CS verschwindet nicht nur an der Wand, wenn man die Sache abhält, sondern juristisch wird CS aufgelöst werden. Wenn Sie eine normale Übernahme machen, und vor einem Jahr haben wir noch gar nicht genau gewusst, ist es jetzt eigentlich ein Kauf von der CS, dann war CS als solche bestehen geblieben, oder ist es eine Fusion? Bei der Fusion übernahmen die alles, also die guten Sachen und die schlechten Sachen.
Also die Aktiengesellschaft, die mal gehandelt worden ist an der Börse, die geht unter.
Genau.
Muss die mal aus dem Handelsregister einfach ausgereiht werden? Oder wie
funktioniert das? Ja, die wird zum Handelsregister auch gestrichen. Das ist
da also aktuell ist sie noch drinnen jetzt, oder?
Weil es auch noch nicht fusioniert ist.
Es ist noch nicht fusioniert.
Hä? Also so eine Fusion, das zieht sich hin, aber das soll offensichtlich im Verlauf des Jahres 2024
folgen. Also die UBS hat CS gekauft, aber noch nicht fusioniert.
Ja, eben, gekauft, sie hat fusioniert.
Sie hat schon fusioniert?
Nein, sie ist dran, aber sie hat an den Aktionär von der CS etwas müssen gehen. Das heisst, die 3 Milliarden, die man gezahlt hat, das ist im Prinzip die Abgeltung. Man kann nicht vom Kaufpreis reden, weil das war juristisch falsch. Aber das ist die Abgeltung für die Aktien von der CS-Aktionär. Die haben es abgegeben.
Aber die Aktien die existieren immer noch. Die sind jetzt einfach zu 100% im Portfolio von der UBS.
Ja, genau.
Also damit ist die Fusion noch nicht vollzogen, sondern es ist erst der Kauf vollzogen.
Prinzip der Fusionsvertrag, genau. Wir haben es noch nicht vollzogen. Die Integration ist am Laufen. Aber die CS, soweit ich da weiss, ist im heutigen Zeitpunkt noch nicht gestrichen im Handelsregister.
Also ich könnte jetzt heute noch gehen zur UBS und sagen, Bob, mache ich mir gerne die Aktie zurück von der
CS. Ja, das könnten Sie schon machen. Ich denke nicht, dass die UBS mit euch gross über das reden, aber Sie könnten es probieren.
Das ist aber nicht nett. Aber nicht mehr so. Okay, also das ist der Zustand im Moment.
Aber vielleicht noch ganz wichtig, weil Sie heute angefangen haben, dass Zuhörerinnen und Zuhörer das auch verstehen. Es ist zwar nicht ein Kauf, aber ganz wichtig, alle Sachen, die der CS gehört hat, aber auch alle Schulden, die die CS gehört hat, die gehen alle über auf die UBS. Also die UBS schluckt die CS zu 100%. Das heisst, alles, was in der CS drin ist, ist nachher in die UBS.
Aber jetzt muss ich nochmal nachfragen. Im Moment ist die Aktiengesellschaft, die lebt noch. Mhm. Die ist noch nicht untergegangen. Mhm. Die Aktien sind im Besitz, oder im Eigentum sogar, nicht nur im Besitz, von der UBS. Mhm. Also sind die Rechte und Pflichten, die sind immer noch in der CS sind und nicht in der UBS.
Ja, oder? Das ist richtig. Eben, darum beispielsweise auch, wenn die CS Schulden hat, und das Wichtigste, das bekannteste Schulden sind dort die sogenannten Anleihensobligationen, die AT1. Das sind Schulden, das ist ein Grossdarlehen, wo Credit Suisse aufgenommen hat, bei allen, die unterschrieben haben. Da sind sie Gläubiger geworden und sie ist Schuldnerin geworden. Wir reden von einer Schuld von 17 Milliarden Franken.
Ich will noch ganz schnell sagen, also AT1, das sind ja Element, das jemand kauft und irgendwann hätten die können in Eigenkapital gewandelt werden, oder? Also es ist gekauft worden, gezahlt worden, aber es ist nicht eine Aktie, die ich dafür bekommen habe, sondern ich habe
eigentlich es ist eine Obligation. Eine
Schuld, immer noch von der CS an mich beispielsweise, wenn ich so eine gekauft habe. Und unter gewissen Umständen hätte die CS, die AT1s, dürfen in Aktien umwandeln und dann wäre ich Besitzer worden von einer Aktie und die Schuld wäre erloschen worden, weil jetzt ist es Eigenkapital von der CS, oder?
Genau.
Okay,
also das war der Mechanismus. Aber wichtig ist wirklich, dass man weiss, Sie, wenn Sie so eine AT1-Anleihe hatten, haben Geld zu gut. Von wem? Von der CS. Schuldner ist CS. Und die Umwandlung, die Sie angesprochen haben, Herr Sauser, ist eben nicht stand gekommen. Wir haben also nicht die AT1-Anleihe umgewandelt in Aktien, was möglich war, sondern wir haben gesagt, April, April, sie gelten nicht mehr. Wir haben es abgeschrieben. Also die Finanzmarktaufsichtsbehörde hat gesagt, sie schuldet das jetzt nicht mehr.
Und ist noch speziell, oder? Also ja. Eigentlich hat man ja können, damals ja die Aktien von der CS fast nicht mehr wert gesehen, oder? Mhm. Das ist, glaube ich, im Rappenbereich runtergefallen. Ich weiß nicht ganz genau, wo das war, oder?
Also man hat aber dann wenigstens noch eine Wart gehabt, bei den Anleihen.
Zu welchem Zeitpunkt sind die AT1s definiert worden? Damals, wo sie gekauft worden sind, hat es geheißen, das entspricht so viel CS-Aktien zum Zeitpunkt, wo AT1 gekauft worden ist, oder zum Wandlungszeitpunkt? Wenn wird effektiv?
Da weiß ich jetzt nicht mehr, aber der entscheidende Punkt ist auch wirklich gesehen, rein die Schuld, also nicht der Wandlungsbereich, weil sonst kommen wir immer in höhere Mathematik hinein. Die Schuld von der CS gegenüber von diesen Gläubigen sind 17 Milliarden Franken gewesen. Das heisst, die CS hat gewusst, sie muss 17 Milliarden Franken zahlen. Und dort hat FINMA gesagt, am 19. März, April, die CS muss die 17 Milliarden nicht mehr zahlen. Das ist gut für die CS bzw. für die UBS, weil die Schuld von der CS geht über auf die UBS. Und wenn die von 17 Milliarden auf null abgeschrieben wird, sagt die UBS, super, die 17 Milliarden muss ich nicht zahlen. Hingegen, wenn sie solche Anleihensobligationen gekauft haben, haben sie null. Gut. Das heisst, dumm ist es gelaufen für die Anleihensgläubiger, die ursprünglich 17 Milliarden Franken der CS zur Verfügung gestellt haben und das Papier 81 bekommen haben. Also sie haben im Prinzip 17 Milliarden verloren, weil das auf No abgeschrieben worden ist.
Das ist ja ein einseitiger Akt. Oder? Wir sind ja immer in einem Vertragsrecht drin, letztendlich. Und ich kaufe so einen 81 kaufen. Und da gibt es ja keinen einseitigen Akt, es sei denn, im Vertragsrecht steht, wenn, zu welchem Zeitpunkt und warum kann so ein 81 untergehen überhaupt.
Genau. Oder?
Und wenn ich Sie richtig verstehe, sagen Sie eigentlich, es hat gar nie einen Punkt gegeben, dass die 81s überhaupt untergegangen sind.
Nein, das sage ich nicht. Ich sage, die Situation ist folgendermaßen: Sie haben Recht, der Vertrag entscheidet. Das heisst, wenn ich ein Gläubiger bin gegenüber von der CS, dann sehe ich dort, wo die 17 Milliarden Franken mal gegeben worden sind, als Grossanleihe an CS, das kann abgeschrieben werden auf null. Jeder hat das gewusst. Die sind also riskant. Darum hat man so einen riesigen Zinssatz
bekommen. Aber es ist definiert, wie.
Eben,
was da muss
jetzt
passiert
sagen,
sein,
da möchte ich sagen, das ist wichtig, dass man schnell dabei bleiben kann. Das heisst, das war riskant für die, die das Grossanleihen gezahlt haben, weil es kann abgeschrieben werden auf null. Das hat man gewusst. Also, da hat man absolut gewusst, aber es müssen bestimmte Voraussetzungen erfüllt sein. Und die stehen im Vertrag drin. Das heisst, der Bund kann nicht einfach sagen, April. Ich habe es bewusst ein bisschen verkürzt. April genügt nicht. Sondern wir müssen sagen, wir schreiben ab auf null, weil Voraussetzung 1, 2, 3 für die Abschreibung erfüllt sind. Gemäss Vertrag. Und dort stellt sich jetzt genau die Frage, sind die Voraussetzungen erfüllt oder nicht?
Und ist das gemacht worden? Also hat man definiert, hat man den 81-Gläubiger eigentlich definiert, warum dass das auf null runtergefallen ist?
Also am 19. März vom letzten Jahr, wo wir es gemacht haben, bin ich wahrscheinlich die Erste gewesen, die gesagt hat, mir dunkt es ein bisschen komisch. Und es ist dann ein paar Tage nachher später ein bisschen argumentiert worden, wo sicher nicht gestimmt hat. Und bis zum heutigen Zeitpunkt, darum gibt es jetzt auch verschiedene Prozesse, die am Laufen sind, wird genau die Frage vor dem Gericht, sind die vertraglichen Voraussetzungen erfüllt oder nicht? Wir wissen es heute nicht.
Und gegen wer muss ich prozessieren, wenn ich 81-Gläubiger bin?
Die klagen gegen CS.
Also immer noch gegen Credit Suisse, weil die Credit Suisse immer noch nicht untergegangen ist, nicht
CS ist Schuldnerin. CS ist Schuldnerin. Das heisst, wenn Sie jetzt 81 haben, dann verlangen sie von der CS, zahlt deine Schuld zurück. Und mit der Fusion gehen die Schulden von der CS über auf die UBS. Das heisst, die 17 Milliarden, schuldet im schlimmsten Fall die UBS. Jetzt die UBS hat klar gesagt, wir machen den ganzen Deal eigentlich nur, wenn es abgeschrieben wird. Und darum sage ich auch, der Bund hat hier eigentlich, da bin ich kritisiert worden für die Aussage, wegen dem Schnappli von der UBS, hat an sich die Fusion machbar gemacht, indem sie den roten Teppich ausgerollt hat für die UBS. Die UBS hat gewusst, mit einer normalen Fusion müsste sie unter anderem 17 Milliarden zahlen an die Gläubigen von der CS. Wenn das abgeschrieben wird, und genau das hat FINMA gemacht, am 19. März letzten Jahres, dann kann die UBS sagen, was immer da kommt, ich muss zumindest die 17 Milliarden nicht mehr zahlen. Die Frage
aber,
ist,
aber sie haben kein Papier nicht. Kein Papier, das drauf steht, das der Bund unterschrieben hat, das CS unterschrieben hat, das UBS unterschrieben hat, wo drinnen steht, sollte der Fall eintreffen, dass ein AT1-Gläubiger vor Bundesgericht Recht bekommt. Mhm. Das Ding ist nicht neutralisiert worden. Wer zahlt, oder? Also die UBS hat nicht ein Papier, das drauf steht, das können wir nachher im Bundesrat überbringen oder in einem geilen Gouverne und sagen so, jetzt müsst ihr da 17 Milliarden abdrücken. Also,
ich vermute, es wird schon ein Gestürm geben, das warten Sie und ich nicht mitbekommen. Das macht man hinter verschlossenen Türen. Weil es hat natürlich pressiert an diesem Tag. Und ich gehe mal davon aus, wenn jetzt die UBS gesagt hat, okay, mach das, ich will jetzt aber eine schriftliche Zusicherung vom Bund. Dann hat der Bund auch gemerkt, sie sind auf dünnem Eis unterwegs. Und dann hat die Sache verzögern und Chaos. Aus dem Grund hat man sich vermutlich tief in die Augen geschaut und gesagt, das kommt schon gut. Und offen gesagt, wenn das Bundesgericht am Schluss sagt, 17 Milliarden sind zu Recht abgeschrieben worden, ist ja gut gekommen. Wenn aber das Bundesgericht sagt, nein, dann schuldet plötzlich die UBS 17 Milliarden. Und das Einzige, was sicher ist, die UBS wird nicht einfach 17 Milliarden zahlen, weil sie freundliche Leute sind, sondern sie sagen, hey, hallo, was soll da? Wir entziehen es eben neu, es war ein Schnappli-Deal nach Kunz, aber wenn 17 Milliarden nachgezahlt werden, ist es nicht ganz so ein Schnappli-Deal gewesen. Dort wird man, bin ich überzeugt, mit dem Bund reden. Man kann dem Bund nicht sagen, Bund, du hast da unterschrieben, du übernimmst da. Aber es ist völlig klar, der Bund hat natürlich nach Treu und Glauben zugesichert und technisch, dass das abgeschrieben wird auf Null. Die UBS kann juristisch durchaus in guter Treue geltend machen, wir haben dir, lieber Bund, vertraut, dass wir die 17 Milliarden nicht zahlen müssen. Und der Bund hätte das auch wollen, darum haben sie es abgezahlt. Wenn sie es zahlen müssen, bin ich überzeugt, wird man mit dem Bund reden. Und ich bin eben so sehr überzeugt, der Bund will nicht prozessieren, sondern wird es irgendeinen Deal geben. Wir werden einen bestimmten Teil vom Bund rückerstattet bekommen.
Das heisst, wir Steuerzahler werden dann wirklich echt zur Kasse werden, oder?
Ja, das ist natürlich schon so. 17 Milliarden ist jetzt nicht etwas, was die Schweiz an Rand vom Untergang bringt. Aber wenn Sie meine Interviews vor einem Jahr lassen, oder das ist genau das, was ich gesagt habe. Ich bin überzeugt, es ist nach wie vor so. Alle müssen jetzt Folgendes hoffen, also nicht alle. AT1 holt er nicht. Aber alle anderen, die Schweizer, Politiker usw. So müssen hoffen, dass das Bundesgericht sagt, nein, zu Recht abgeschrieben.
Also jetzt eine ganz interessante Frage ist, wie schätzen Sie das Bundesgericht ein? Jetzt kommt die Frage zum Bundesgericht und die paar Bundesrichter müssen über 17 Milliarden entscheiden, die eigentlich uns Bürger würde ziemlich stark belasten. Ist dort noch eine Möglichkeit, dass man wirklich Recht spricht? Oder macht man einfach die Augen zu, die Ohren zu? Es gibt so die F, die drei F, die kennen Sie sicher, oder? Mhm. Ich höre nichts, ich weiss nichts, ich will gar nichts wissen. Und schmettert das Ding ab. Weil, wenn Sie das nicht machen, oder, dann gibt das einen riesen Tumult vermutlich. Oder?
Also, wir sind in der Schweiz und muss jetzt ehrlich sagen, ich bin halt schon ein älterer Mann, aber ich bin so sozialisiert, ich vertraue nach wie vor im Rechtsstaat Schweiz. Also mit der UBS-TS-Fusion ist mein Vertrauen zwar leicht erschüttert worden, weil man diverseste Gesetze schlicht und ergreifend ausgehebelt hat. Notrecht ist halt einfach demokratisch fragwürdig, aber mir hat es gemacht. Ich vertraue tatsächlich zuerst jetzt im Bundesverwaltungsgericht in St. Gallen und nachher im Bundesgericht in Lausanne, dass man nicht einfach, wenn die Voraussetzungen nicht erfüllt sind, die Augen zumacht und sagt, es ist ja gut gekommen. Das könnte man sich tatsächlich nicht ohne weiteres erlauben. Man muss sich ja auch Folgendes bewusst sein. Wir in der Schweiz haben zwar alle die gleiche Ansicht, was wir wollen, eben, dass zu Recht abgeschrieben worden ist. Aber ein Großteil von diesen 17 Milliarden, das sind ausländische Investoren gewesen. Es ist auch interessant für mich gewesen, dass eigentlich AT1 die Thematik, die Schweizer auch die Journalisten sehr am Rand interessiert. Also nach dieser Fusion, ich habe das mehrfach den Schweizer Journalisten auch beim Fernsehen gesagt, das ist schier Wochen gegangen, bis man aufgekumpelt ist. Ausländische Journalisten sind einer. Bloomberg hat mir schon telefoniert vor dem Wochenende, hat nach AT1 gefragt, wo ich gedacht habe, von was redet da? Das heisst, im Ausland wird das sehr genau betrachtet. Ich habe auf CNBC, das ist ein Wirtschaftshandler in den USA, ein Live-Interview gegeben, wegen dieser Fusion. Das Hauptthema war 81. Das heisst, ausländische Investoren schauen schon. Und wenn man sagt, wir haben eine gute Reputation, unseren Finanzplatz, kann man nicht leichtfertig ausländische Investoren, okay, wir haben auch Mikrobanken und so weiter, die auch gut investiert haben, wir haben viele Schweizer Investoren. Aber das Ausland, wo immer sagt, die Schweiz ist sicher, ist ein Rechtsstaat, würde wahrscheinlich schon staunen, wenn man am Schluss sagt, die Aktien bekommen etwas von der CS, aber die Gläubigen nicht, weil es eigentlich normalerweise gerade umgekehrt ist.
Gehen wir einen riesen Gump zu den russischen Vermögen, die in der Schweiz sind. Die Europäer haben sich jetzt entschieden, mindestens mal Zinsen von diesen russischen Vermögen, die kann man sagen, konfisziert sind oder eingefroren sind, mindestens zu nutzen und nicht mehr gut zu schreiben, im Prinzip den Eigentümer. Wo stehen wir in der Schweiz? Und die Schweiz ist ja noch recht, wenn wir sagen, ein Zielscheibe, weil es gibt, glaube ich, kein Land auf der Welt, wo zu der Pro-Kopf-Bevölkerung so viel russische Vermögen eingefroren hat.
Wir wissen es nicht genau, aber vermutlich ist es schon so, ja.
Also das muss ganz massiv sein, ja. Oder? Auch wenn wir angeschossen werden von der ganzen Welt, oder? Die Schweizer, die da, die Bösen, oder? Aber wenn man die absoluten Zahlen anschaut, dann sind die Schweizer eigentlich fast vorauseilend gesehen im Eingefrieren. Wo stehen wir da aktuell? Oder? Es ist ja genau das Gleiche. Das eine sind 81-Investoren, oder? Die sagen, die Schweizer ist langsam eine Bananenrepublik. Oder? Und es gibt vielleicht auch noch zwei, drei seriöse Russen, weiss es nicht, oder? Wo sagen, die Schweiz ist eine Bananenrepublik. Die haben meine Vermögen eingefroren, und zwar völlig zu Unrecht. Wo stehen wir da juristisch?
Ja, das ist jetzt spannend insofern. Das Ausland schaut wieder auf die Schweiz, aber es sind jetzt genau die anderen. Also, die Leute, die sich momentan wegen 81 aufregen und sagen, das geht doch nicht, hatten kein Verständnis, wenn die Schweiz jetzt nicht will, der EU nachgehen. Also die sich aufregen, sind vielleicht Russen und sagen, Schweiz ist kein Rechtsstaat, aber dort kann man lachen und sagen, ja, ist Russland ein Rechtsstaat. Juristisch ist es so, dass prinzipiell völkerrechtlich ein Einfrieren geht, aber ein Konfiszieren geht nicht. Das heisst, dass wir momentan die Vermögenswerte blockiert haben, das ist in Ordnung während dem Krieg. Aber das, was bei uns in der Politik zum Teil geheiss hat, jetzt verwandeln wir das Geld für die Ukraine. Das geht nicht. Und da haben wir gemerkt, der Bundesrat dort, muss ich sagen, der hat den Tipptopp gemacht, hat von Anfang an gesagt, das geht nicht. Oder? Weil der Druck ist gross gewesen. Die EU hat das Gefühl gehabt, wir dort 300 Milliarden von den Russen einziehen und verwandelt es gerade. Hat man gemerkt, nein, das
also
geht
nicht. Eine Enteignung,
genau, eine also Enteignung. Konfiskation ist Enteignung. Oder?
Genau. Und da gibt es ja wieder gewisse Voraussetzungen, um das überhaupt zu ermöglichen, oder?
Ja, richtig. Wenn es jetzt um so ein Thema geht wie ein Krieg in der Ukraine, dann kann es sein, dass Russland am Schluss tatsächlich muss zahlen muss, aber das braucht ein Urteil. Also es genügt jetzt nicht. Das ist eine klassische Situation nach dem Zweiten Weltkrieg. Haben wir die Nürnberger Prozesse und sonstige Prozesse, wo es eine Verurteilung von einem Staat braucht. Dann wird er verurteilt zur Zahlung. Aber der Umstand, dass man jetzt nur sagt, die Russen sind die Bösen, genügt nicht, um das Geld einzuziehen.
Aber dann würde der Staat verurteilt werden, aber nicht das Individuum, das einzelne Individuum, der Herr XYZ, der in der Schweiz ein Bankkonto hat mit 50 Millionen.
Also wir haben ja verschiedene Sachen konfisziert. Ich glaube, in der Schweiz haben wir russisches Zentralbankgeld denen nicht. Das ist vor allem in der EU. Im Prinzip ist die Idee in verschiedenen Ländern, dass man einfach Vermögenswert von Russen, in Anführungszeichen, mal blockieren. Dass die Russen, das kann die Zentralbank sein, das kann der Herr Putin sein oder das kann ein Wladimir irgendetwas sein. Und das Problem ist dort natürlich ganz generell, wir haben vor allem Privatpersonen, Russen, hier bei uns. Und das Blockieren geht dann, wenn das Leute sind, die auf der Liste sind von denen, die sanktioniert sind. Aber längst nicht jeder russische Staatsbürger, der einen Bezug hat zur Schweiz, ist irgendwie auf so einer Sanktionsliste. Dort dürfen die nicht mal Vermögenswert einziehen. Das heisst, die haben da
politischen Druck. Die sind auch noch frei aktuell, also die dürfen auch noch handeln.
Ja.
Also es gibt immer noch viele Russen, die Bankkonten haben in der
Schweiz. Die meisten Russen in der Schweiz, das sind völlig frei. Die können machen und tun, was sie wollen. Oder? Also wir haben, es ist jetzt nicht einfach Russland. Weil sonst müssten wir eigentlich die diplomatischen Beziehungen abbrechen. Also wenn man jetzt sagt, alle Russen sind die Bösen, dann müssen wir die diplomatische Beziehung abbrechen. Machen wir ja nicht. Sondern wir sagen, gewisse Russen wollen wir nicht. Aber der normale Wladimir, der hier lebt oder wo kommt Ferien machen, das darf selbstverständlich auch ein Konto haben. Es wird einfach genauer angeschaut. Oder? Also, es ist jetzt nicht so, dass man dort ohne weiteres eröffnet und eine Bank privatwirtschaftlich ist auch frei zu sagen, nein, wir wollen keine russischen Kontoinhaber mehr. Aber rein juristisch ist es nicht so, dass ein Russ als solches sanktioniert ist. Es sind nur die Russen, sei es Menschen oder Unternehmen, die auf gewissen Sanktionslisten sind, also die von den USA haben eine oder die von der EU. Und da haben eben gewisse Widersprüche, dass man auf der einen drauf ist oder nicht. Der Herr Wechselberg, der bekannte Investor, Sulzer und so weiter, da ist auf der einen Liste drauf, auf der anderen nicht. Und um sagen gewisse Banken, mit dem wollen wir gar nichts mehr zu tun haben. Und da hat er nachher keine Bankmöglichkeiten mehr. Aber ich denke, bei der Grundfrage, die Sie am Anfang gestellt haben, was macht man mit der Gaudo? Wenn man Konten nicht mehr öffnet, dann ist das Problem insofern gelöst und aus dem Grund haben auch viele Banken die Tendenz, dass sie Russen lieber nicht mehr nehmen, weil da kommt man nie in die Frage, was machen wir mit dem Geld. Aber wenn die Gelder da sind und die sie blockieren, die sie einfrieren, dann heisst das nicht, dass da jetzt der Schweiz oder der Ukraine gehört, sondern das wird jetzt einfach mal auf Zusehen behalten, das wird aber am Schluss wieder rausgehen. Nach Russland. Und die Frage ist jetzt genau die interessante, da, wir reden von vielen Milliarden, die werfen Zeis ab. Also wir reden von Hunderten von Millionen Zeisen, die auf diesen Konten anwachsen. Was ist jetzt mit diesen Zeisen? Und dort kommt die EU auf die Idee und sagt, ja, die Zeisen, die packen wir jetzt. Die dürfen wir nicht nur eingefrieren und gab es ja dann irgendwann zurück, sondern die, die wir verwandeln, die schicken wir in die Ukraine. Vor allem für Waffenkäufe ist das aktuellste Thema.
Was hat man eigentlich mit diesen Depot und Konten gemacht? Also nehmen wir jetzt mal an, der Russ hat sich entschieden, vor 5 Jahren Aktie X zu kaufen, oder? Mhm. Und jetzt wird das Zeug eingefroren. Mhm. Hat er jetzt immer noch die Aktien X da drin?
Ja.
Er hätte nicht können sagen, oh, X kommt nicht gut, ich möchte gerne, dass gehandelt wird, ja, das X ist... verkaufen und Y reinnehmen.
Ja, das ist jetzt eine spannende Frage. Da weiss ich nicht, wie es Banken gehandhabt haben, aber das ist genau das Risiko, wenn ihr als Bank tünt, generell, also nicht nur bei Russen, sondern generell würdet sperren. Das kann auch bei Schweizer gehen, wenn Geldwäscherei verdacht ist und nachher dann sperren sie das. Und der Schweizer sagt, ich will jetzt die Aktien verkaufen. Und die Bank sagt, nein, das ist gesperrt. Und dann geht die Unternehmen Konkurs. Da haben sie ursprünglich erwartet, ich habe die Aktien von 100 und nachher dann von 0. Und dahinter, weil die Bank noch nicht erlaubt hat, zu veräussern. Vor diesem Hintergrund haben die Banken mit dem Einfrieren tatsächlich auch Risiken. Vor allem bei risikobehafteten Wertpapieren. Wenn es Cashmittel sind, ist es kein Problem. Oder, und meistens sind, soweit man da weiss, höhere Cashmittel. Darum weiss man auch, wie viele Milliarden da sind. Also es ist ein Bankkonto, da heisst es 300'000 Schweizer Franken. Da kann man das einfrieren, dort ist kein Risiko. Wenn aber Wertpapiere sind, ist das Einfrieren und dort damit das Entziehen von der Verfügungsfreiheit vom Kontoinhaber immer mit Risiken für die Bank verbunden.
Nehmen wir jetzt noch an, der Wechselberg hat eine Mehrheit an der OC Oerlikon beispielsweise. Ja. 51%. Ich habe keine Ahnung, wie viel er hat, oder? Und das Publikum hat 49%. Mhm. Und jetzt geht es an eine Generalversammlung. Mhm. Und jetzt müssen die Aktionäre abstimmen, ob das okay ist oder nicht. Oder? Darf jetzt der Wechselberg noch abstimmen? Darf er seine 51% noch vertreten? Oder tut der Staat irgendjemand sagen, du bist jetzt auf einer Sanktionsliste drauf, du bist gar nicht mehr legalisiert, um abzustimmen an dieser Generalversammlung?
Also das ist sogar ein sehr konkretes Problem beim Herrn Wechselberg. Ich weiss jetzt nicht mehr Details, aber das war vor etwa 4-5 Jahren, gewesen, wenn ich mich richtig entsinne, wo das ein Thema war. Und darum hat Arten auch müssen, unter bestimmte Grenzwert von der Beteiligungen. Also die verschiedenen Gesellschaften, die daran beteiligt sind, sind in den USA plötzlich ein Problem geworden, weil wir gesagt haben, hallo, du wirst beherrscht vom Herrn Wechselberg, der auf unserer Sanktionsliste ist, das geht gar nicht. Und dann haben die Unternehmen gesagt, okay, lieber Herr Wachsubark, wenn Sie 30% haben, ist das okay, wenn Sie 51% haben, ist das nicht okay. Also dort hat es nicht mal so sehr den Staat gebraucht, sondern, wie soll ich sagen, der Investor selber hat natürlich gewusst, wenn er nicht ob freiwillig, mehr oder weniger freiwillig reduzieren, dann wird das seine Beteiligung auch ernsthaft gefährden und vor allem die Unternehmen. Das heisst, Unternehmungen, Publikumsgesellschaften in der Schweiz, sind plötzlich ins Fadenkreuz von ausländischer Kritik geraten, weil die Beteiligungen von Russen und von sonstigen Ausländern relativ hoch waren.
Ich will zum Abschluss noch den Fall Pierre in Vinzenz ganz kurz bringen. Ich habe Sie vorher gefragt, glauben Sie, dass das Bundesgericht in der Lage ist, die 17 Milliarden halt zu gewähren, den 81s? Und dann haben Sie, jawohl, das werden die machen, wenn es rechtens ist. Mhm. Sie glauben an den Rechtsstaat. Und das ist ja eigentlich wunderbar. Jetzt, der Fall Pierre in Vinzenz ist ja sehr ein politischer Fall geworden. Oder? Er war sehr medial gesehen. Man hat eigentlich mit den blutigen Fingern auf den Pierre Vinzenz gezeigt. Er ist erstinstanzlich auch verurteilt worden, tatsächlich. Also von einem untersten Gericht ist er verurteilt worden. Das ist nachher weitergezogen worden. Und das Obergericht hat jetzt gesagt, also auf kantonaler Ebene, hat gesagt, das ist ein Märli-Bericht, den die Staatsanwaltschaft abgeliefert hat. Der Anklagte hat gar nicht die Chance gehabt, überhaupt zu verstehen, wegen was er eigentlich angeklagt ist. Oder? Wie soll er sich denn wehren? Mhm. Und hat das jetzt wieder zurückbeordert an die untere Instanz und sagt, jetzt müssen die Staatsanwaltschaft muss das noch mal einmal klären und aus diesen 300 Seiten 50 Seiten machen oder irgend so etwas, damit er überhaupt in einer Akteneinsicht hat, auch kann vernünftig reagieren kann. Mhm. Wie kann so etwas passieren?
Ja, das habe ich mich auch gefragt, ganz ehrlich gesagt. Und es ist übrigens noch nicht zurückgewiesen worden, sondern es ist jetzt beim Bundesgericht. Das Bundesgericht muss darüber urteilen, ob eben ein Marli-Bericht vorgelegen ist oder nicht. Wenn der Marli-Bericht vorgelegen ist, dann geht es irgendwie im Verlauf des Jahres 2024 wieder zurück an die Staatsanwaltschaft. Dort habe ich persönlich die Meinung, müsste der neue Staatsanwalt drüber. Das heisst, das wird sich hin und her ziehen. Für Herrn Vinzenz und für die anderen Beteiligten, wo die Unschuldsvermutung nach wie vor gilt, wird das einfach die ganze Sache um 2 Jahre weiter verzögern. Ich denke, man darf jetzt nicht den Fall Pierre in Vinzenz und Mitangeschuldigte als typischen Fall betrachten. Oder? Also, es war jetzt meines Erachtens so, da ist mein Vertrauen in den Rechtsstaat Schweiz relativ gross. Es ist nicht so, dass man einfach ohne weiteres in die Mühle der Justiz reinkommt. Selbstverständlich gilt die Unschuldsvermutung. Aber der Fall Vinzenz ist tatsächlich so außergewöhnlich, unter anderem eben auch, weil er plötzlich politisch geworden ist und weil er ein unglaubliches Medieninteresse aufgeworfen hat, das nie gerechtfertigt ist von der Situation. Ich persönlich bin einfach der Meinung, es ist am Anfang halt schlecht geschaffen worden. Also die Anklageschrift, die ich mal gelesen habe mit 350 Seiten, die in meinen Augen, und ich bin nicht der Einzige, der das gesagt hat, hat andere Professoren auch gehabt, das hat einfach nicht genügt. Und es ist erstaunlich, dass der trotzdem das erstinstanzliche Gericht das nicht zurückgewiesen hat, schon auch noch dazumals. Beziehungsweise ist nicht erstaunlich, weil da war ein Großteil bereits verjährt. Insofern habe ich den Verdacht, dass man es einfach mal genommen hat, ist die Verjährung entsprechend nicht gesehen. Aber es ist in meinen Augen, unbesehen dessen, was man vom Herrn Vinzenz haltet, sicherlich ein staatliches Verschulden und ein staatliches Versagen. Und dort fühlt sich natürlich jeder Bürger ausgeliefert und das ist Schlacht für den Staat Schweiz.
Also ich hoffe, dass wenn wir Sie, Herr Professor Kunz, wieder das nächste Mal bei Aktivradio dürfen begrüßen, dass wir einen Schluck weiter sind bei diesem Fall, Pierre in Vinzenz, dass wir darüber reden können, ob jetzt das Bundesgericht zurückgewiesen hat oder nicht und die Staatsanwaltschaft ihren Märli-Bericht neu aufgesetzt hat. Ich darf mich ganz herzlich bedanken, dass Sie bei uns waren. Unsere Beste Stunde
Dank.
Ist leider abgelaufen.
Merci, danke vielmals.
Aktivradio Interview.